Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und heute spreche ich mit einem, ich möchte schon sagen, Outdoor-Urgestein, nämlich dem Boris Gnilka. Hallo Boris.
Hallo Kerstin.
Und zwar zum Thema Klettern, weil jetzt fängt ja auch die Bergsaison wieder an. Und man sieht ja auch, wenn man nur bergwandert, was heißt nur bergwandert, also wenn man einfach normal im Wanderschritt mit Wanderausrüstung unterwegs ist, sieht man überall auch oft bunte Flecken in den steileren Wänden. Das sind dann schon ausgewachsene Alpinisten, je nachdem wie steil es ist. Und da stellt sich einem schon die Frage, Boris, wann wird Bergwandern zum Bergsteigen oder dann gerade zum Bergklettern?
Oder also zum Klettern wird's, an sich. Ja, also es gibt ja so eine Mischformel, das ist der Klettersteig. Das haben sicherlich auch schon viele Bergwanderer gemacht, wo man sich dann halt auch einen Gurt anzieht, einen Helm aufsetzt, manchmal auch so Klettersteig-Handschuhe trägt, aber immer noch entlang eines Kabels, also einem Stahlseil entlang geht und steigt.
Also vorgegebene Sprossen, Route eigentlich.
Eine vorgegebene Route und man ist die ganze Zeit mit so einem Stahlseil verbunden, in das man sich dann ständig einklickt. Das ist so eine Art Mischform und danach kommt dann eigentlich das Klettern. Das Einzige, was das mit dem Klettersteig gemein hat, ist, dass es eben auch an der Felswand stattfindet und dass man auch einen Klettergurt anhat und im Idealfall auch noch einen Helm. Ansonsten hat es damit sonst nicht so viel zu tun, weil man eben kein Kabel hat. Man hat zwar meistens eine vorgegebene Route. Das heißt, es gibt Kletterrouten, die halt irgendwann mal jemand entdeckt hat. Meistens sind es logische Linien, also einfach der Weg des einfachsten Aufstiegs, beziehungsweise da, wo es einfach auch griffig aussieht. Das kann ein Riss sein, das kann auch irgendwie eine Region in der Wand sein, die sich irgendwie durch besonders ausgeprägte Griffe hervortut. Und da wurden dann mal irgendwann noch Haken reingebohrt, sodass man sich daran sichern kann und nicht einfach so vollkommen frei hochsteigt und wenn man dann loslässt, auf den Boden zurückfällt. Und als Kletterer, hat man dann eben auch einen Gurt an, nimmt ein Seil mit und klettert diese Wand dann rauf, ohne ein Stahlkabel zu haben, in das man sich ständig einklingt, ohne Sprossen zu haben, auf die man steht, sondern man nimmt eigentlich nur den Fels als Fortbewegungsmittel. Das heißt, man darf also nicht in die Haken fassen. Natürlich darf man das machen, bevor man vielleicht Angst hat.
Bevor es schief geht,
ne? Aber in der Reihenform bewegt man sich halt nur fort, indem man halt einfach nur die Struktur des Felsens benutzt.
Und gut. Wird ja eigentlich dann auch bei den Klettersteigen gesagt, dass man das so machen sollte, wenn man genau hinguckt.
Ja.
Nutzen oft die Leute das Sicherungsseil, das eben neben dem Steig herläuft, eben doch als Aufstiegshilfe auch, ne? Statt wirklich die Hand auf den Fels zu legen. Aber ich denke, beim Klettersteig ist das auch nochmal ein bisschen legitimer, wenn man davon überhaupt sprechen kann.
Ja, und das ist, das ist eine Mischform, nicht? Da gibt es ja auch eine große Bandbreite. Aber das Klettern definiert sich eigentlich dadurch, dass ich halt mit eigener Kraft irgendwo raufgehe, wo mir dann auch keine Hilfsmittel zur Verfügung stehen, sondern nur eben Sicherungsmittel zur Verfügung stehen. Das heißt, ich habe natürlich in den meisten Fällen ein Seil dabei, das ich am Gurt habe und dass ich mich dann eben, oder das Seil, das hänge ich dann in eine entsprechende Zwischensicherung ein, also diese Haken, die in der Wand vorhanden sind. Dann kann ich zumindest mal nicht auf den Boden zurückfallen. Das ist halt der ganz große Unterschied. Ansonsten, Natur genießen kann man bei beidem. Also sowohl beim Wandern als auch beim Klettersteig gehen, als auch beim Klettern selbst steht da die Natur auch immer jetzt nicht im Mittelpunkt unbedingt jetzt beim Klettern, aber dann doch ist es auch noch ein Part davon, gerade wenn man oben am Gipfel angekommen ist und dann nochmal ins Tal blicken kann. Das ist auch eine schöne Sache. Also kann ich nur wärmstens empfehlen, das mal auszuprobieren. Es lohnt sich.
Ja, jetzt ist es ja so, dass Outdoor meistens am Klettersteig endet. Seit Anfang des Jahres betreut das Outdoor-Team ja auch die Zeitschrift Klettern mit, die 6-mal im Jahr rauskommt, wo es dann wirklich um die echte Felsberührung und wirklich steile Wände geht, aber eben auch um diese Spielarten wie Bouldern oder vielleicht auch den Hallensport. Magst du ein bisschen was dazu sagen, zur Ausrichtung von Klettern, Boris?
Ja, Klettern ist ein Magazin, was ich eben, wie der Name schon sagt, ganz speziell auf diesen vertikalen Sport fokussiert. Und das übrigens auch schon seit 30 Jahren. Und,
also so lange, wie du mit dem Sport verbunden bist, mit dem Berg- und Klettersport, so lange gibt es das Magazin eben auch schon.
Ich habe etwas eher angefangen, genau, Klettern okay. gibt es seit 1995. Ich habe 1992 angefangen mit dem Klettern. Das war eigentlich, also eigentlich kam ich zum Wandern übers Klettern.
Ah,
ja, oh, das ist ganz interessant. So ja, genau, ich bin ja so früher im Eid, das ist ein norddeutsches Mittelgebirge im Weserbergland, wo man auch ganz schön wandern kann, habe ich dann im Nachhinein auch bemerkt. Da standen halt Felsen, die habe ich irgendwann mal gesehen und dachte, da kann man doch bestimmt hochklettern und dann habe ich das gemacht und fand das dann eigentlich so schön. Nur war es dann manchmal an den Wochenenden so voll, dass ich mir dann Felsen ausgesucht habe, die weiter weg waren, wo man dann länger hingehen musste. Und dann habe ich festgestellt, das macht ja eigentlich auch Spaß, so durch den Wald zu gehen mit dem Rucksack und dann hat man da in dem Fall auch noch ein konkretes Ziel, den Felsen. Und dann kann man auch unterm Felsen übernachten und so weiter. Das ist eigentlich eine ganz runde Geschichte, gell? Also, aber gut, das nur nebenbei. Also Klettern gibt's eben.
Ja, es ist schon interessant, dass du als Nordlicht eigentlich, ich sag mal Nordlicht, schon mit dem Klettern angefangen hast. Ne? Das ist eigentlich auch ungewöhnlich. Aber klar, wenn da nun mal der Id vor der Haustür liegt, mehr oder weniger, kommt man da ja vielleicht drauf.
Das sind natürlich nicht die Alpen, aber es sind immerhin bis zu 30 Meter hohe Felsen. Es gibt auch einen, der ist 60 Meter hoch und durchaus auch ansehnliche Qualität und über 2000 Routen. Also da kann man schon so ein bisschen was machen.
Kann man sich austoben, würde ich sagen.
Mhm, genau. Ja. Und dieses Kletternmagazin, das machen wir jetzt seit Anfang des Jahres gemeinsam. Ich bin auch nicht der Einzige in der Redaktion, der klettert. Also mit dabei ist natürlich als Chefredakteur Alex Krapp. Der hat schon früh angefangen, am Eifelsandstein rumzukraxeln. Gunnar Hohmann, unser Textchef bei Outdoor, ist ein passionierter Boulderer, der auch übrigens jetzt, glaube ich, übermorgen wieder losfährt nach Fontainebleau.
Lass mich raten, wo er immer gerne hingeht.
Genau, das ist in der Nähe von Boulder-Paradies Paris.
Eigentlich, ne? Ich glaube, da gehen alle hin, die irgendwie Boulder-fanatisch sind.
Also das ist ein international bekanntes Boulder-Gebiet und das erfreut sich wirklich hoher Beliebtheit, nicht nur bei Gunnar Hohmann. Und es liegt auch landschaftlich sehr schön. Also es eignet sich auch sehr schön zum Wandern, wenn es mal irgendwie nass ist, weil das ist nämlich ein bisschen schwieriger. Wenn man klettern gehen möchte, muss der Fels schon irgendwie trocken sein. Aber da sind wir schon bei den Spielarten.
Gerade wollte ich sagen, jetzt vom Heft direkt zu den Spielarten, aber ist ganz gut, sag doch mal, was es eigentlich so alles gibt an Kletterarten, wenn man das so nennen will, weil das findet man ja eh dann alles auch in Klettern, dem Magazin, abgebildet.
Genau,
also da haben wir ja schon der enge Bezug dazu da, ne?
Richtig, da haben wir also die ganze Bandbreite, wobei wir uns natürlich schon auf das Sportklettern, also das Klettern am Fels, fokussieren, nicht beschränken, aber ebenso eben auch neue Bouldergebiete, auch Ausrüstung für Boulderer, also die riesigen Matten, die man manchmal sieht, die Menschen durch den Wald tragen, die sind nicht zum Bivakieren da, sondern dienen dann eher dazu, dass man halt, wenn man aus 3 oder 4 Metern runterspringt, sanft landet. Das ist nämlich das Bouldern. Also das Bouldern unterscheidet sich vom Klettern dahingehend, dass man halt kein Seil mitnimmt und erst recht auch keinen Helm aufsetzt. Das heißt, an Ausrüstung braucht man dann nur Kletterschuhe, wobei es auch dort haben wir auch gerade ein nettes Interview in der übernächsten Ausgabe im Klettern, Menschen gibt, die auch ohne Kletterschuhe klettern.
Barfuß.
Aber barfuß, ja genau. Und gerade beim Bouldern ist es wohl etwas verbreiteter als beim Klettern. Und Bouldern findet nur in geringen Höhen statt. Deswegen braucht man eigentlich auch kein Seil.
Also da muss ich gerade blöd fragen, wenn ich jetzt barfuß bouldere oder doch kletter, benutze ich dann auch Chalk für die Füße?
Nein.
Weil man sieht ja auch immer überall die weißen Stellen am Fels.
Genau, das Magnesia, was dazu dient,
genau,
eben die Finger trocken zu halten.
Ja, also bei Füßen
bei höheren
macht man
Temperaturen.
Das nicht.
Nein, bei Füßen macht man das nicht. Das macht man auch nicht unbedingt. Das macht auch nicht unbedingt jeder. Also Magnesia wird gerne verwendet, weil es wirklich den Grip, also die Reibung etwas vergrößert. Gerade wenn man halt irgendwie vor Anstrengung halt etwas schwitzige Finger kriegt oder weil es einfach warm ist oder weil der Fels halt sehr glatt ist und wenig Feuchtigkeit aufnimmt. Also zum Beispiel so Kiesel, die im Konglomerat stecken, die sind sehr glatt und da hilft eben dieses weiße Pulver, was man ja auch manchmal bei Sportübertragungen von Turnern kennt, dann doch irgendwie sich besser festzuhalten. Aber das muss man nicht nehmen. Also das ist dann eher was auch für die schwierigen Züge, bei den ganz kleinen Griffe. Bei den großen Griffen ist es ja eigentlich nicht unbedingt notwendig.
Okay, und wenn man barfuß wirklich in den Fels will, dann braucht man keine extra Ration Magnesia, sondern wer das mal probieren will, also sollte das vielleicht auch mal ohne versuchen. Aber sonst eben gibt's eben die Schuhe. Jetzt haben wir Bouldern schon abgegrast, will ich nicht sagen, aber kurz angesprochen. Den Klettersteig hatten wir auch schon. Dann gibt es ja auch noch Bergsteigen selber. Das ist dann auch nochmal eine ganz andere Nummer, wenn man so Meerseilenlängen durch eine Riesenwand macht. Das ist dann der Richtung Expedition.
Also,
oder genau, würdest du da gar nicht so einen Unterschied ziehen zwischen Klettern und Bergsteigen?
Ja, also beim Bouldern, wie gesagt, braucht man halt nur eigentlich die Schuhe maximal und vielleicht das Chalk und dann eben diese Matte. Beim Klettern sieht es dann so aus, dass man in der Regel immer ein Seil mitnimmt. Es gibt Ausnahmen, aber das ist was für sehr Fortgeschrittene. Also man nimmt das Seil mit und man zieht sich auch einen Gurt an, das Seil muss ja irgendwo festgebunden sein und man geht in der Regel dann, es gibt diese klassischen Sportklettertouren, die es jetzt im Mittelgebirge sehr viel gibt. Wie gesagt, im Id oben in Norddeutschland auch, im Harz gibt es sie. Im Frankenjura ist ein sehr bedeutendes Sportklettergebiet. Also das ist in der Fränkischen Schweiz, da rund um Bamberg, Nürnberg, die Ecke.
Pfalz und auch, ne?
Die Pfalz ist ein sehr bedeutendes Klettergebiet in Deutschland. Natürlich unten der gesamte Nordalpenraum, da gibt es sehr viel. Und es gibt natürlich auch im Osten einiges. Also es gibt das Erzgebirge, es gibt vor allem die Sächsische Schweiz, auch ein sehr traditionsreiches, altes Klettergebiet, wo schon seit über 100 Jahren geklettert wird. Kennen auch viele natürlich vom Wandern, diese Sandsteintürme. Da kann man nicht drum rumwandern nur, sondern man kann tatsächlich auch raufklettern. Hat man ganz sicher auch schon mal gesehen, wenn man dort wandern war.
Ja.
Und dieses Sportklettern, das ist meistens eher kürzere Touren. Das einfach daran liegt, dass diese Routen halt einfach nach 30, 40, 50 Metern im Elbsandstein auch mal nach 80 Metern enden. Das heißt, man klettert rauf. Meistens reicht das Seil dann. Man hat meistens so ein 60 oder 70 Meter langes Seil. Da man ja auch gerne wieder in einem Stück runterkommen möchte, klettert man also dann maximal die halbe Seillänge rauf. Yeah. Beim 70 Meter Seil, also 35. Oben hat man dann einen Haken, wo man dann quasi dein Seil reinklippt nochmal und dann kann man wieder runter. Also das ist dann der Sichernde unten, der einen dann ablässt auf den Boden zurück und dann kann eben der Zweite auch nochmal raufklettern.
Ich wollte gerade sagen, man muss ja da eigentlich zu zweit sein, weil man immer einen hat, der unten sichert.
Das ist das klassische Sportklettern. Und dann gibt es natürlich, was du gerade sagtest, sind dann die Meerseillängentouren. Die fangen dann eben dann an, wenn das Seil nicht mehr reicht, weil die Wand zu hoch ist. Das können 2-3 Seillängen sein. Das können auch 30 Seillängen sein, wenn die Wand hoch genug ist. Das findet man natürlich jetzt nicht mehr in deutschen Mittelgebirgen, sondern dann eher im Alpenraum und natürlich auch in Übersee, viel Norwegen. Da gibt es sehr hohe Wände, aber das ist auch eigentlich im Prinzip das Gleiche. Es ist letztlich Sportklettern, also Felsklettern. Es folgt den gleichen Regeln, nur dass man dann eben nicht wieder runter zum Boden geht, sondern sich dann eben nach einer Seillänge, also dann wenn das Seil halt letztlich dann zur Neige geht, festmacht und dann seinen Partner, der unten gesichert hat, hochholt, dann hängt man zu zweit in der Wand oder man steht auf einem kleinen Absatz und dann geht man die nächste Seillänge rauf und so weiter. Und das Bergsteigen, was du sagtest, ist eigentlich kein Klettern mehr.
Wirklich für Fortgeschrittene schon, ne? So mehr Seillängentouren.
Ja,
also
ja.
Das klingt für mich schon nach einem echt etwas zügigeren Abenteuer.
Ja, wobei es gibt auch, natürlich, also damit fängt man natürlich nicht an. Man fängt in der Regel an mit Einseillängentouren und ist auch nicht unbedingt draußen, sondern in der Halle. Also es gibt ja mittlerweile überall in jeder großen Stadt Sportkletterhallen, wo man das eben üben kann, wo es einen Boulderbereich gibt, wo man eben die Matte auch nicht mitnehmen muss und durch den Wald tragen muss, sondern da gibt es schon eine Matte, die unten am Boden liegt. Und da kann man das Bouldern üben, da kann man das Klettern natürlich üben. Und der Schritt zum Fels ist dann der nächste. Und wenn man da ein bisschen firm ist, dann kann man natürlich auch eine zweite Seillänge oder eine dritte Seillänge ranhängen. Der Schritt ist dann gar nicht mehr so ein großer. Also der Schritt von der Halle an den Fels raus ist größer als der von einer Einseillängentour dann zu einer vielleicht Achtseillängentour. Weil das ist ja im Prinzip das Gleiche, nur dass ich dann eben nicht am Boden stehe, sondern auf einem Absatz irgendwo in der Wand. Aber die Tätigkeiten, alles, das ist letztlich exakt gleich. Und da haben wir auch, das ist auch nicht nur was für absolute Top-Checker, da haben wir auch in der nächsten Ausgabe, das ist die Klettern 3, die kommt dann am 22.04. raus. Ein sehr bedeutendes Klettergebiet, auch was ich gerade in der Aufzählung vergessen habe bei Meerseillängtouren, das ist der Verdon, also dort der Canyon, der Grand Canyon Europas sozusagen. Ja. Auch hier ein ganz tolles Wandergebiet, aber
ja,
da kann man natürlich
auch vom Wandern her, genau.
Ja. Genau, da wird aber auch schon seit sehr, sehr langer Zeit geklettert. Die Besonderheit ist da, dass es in der Regel so ist, dass man halt oben an der Schlucht steht, weil da ja auch die Straße lang führt und Parkplätze sind. Und man dort erstmal mit dem Seil nach unten muss. Das heißt, man seilt sich erstmal ab
Und dann klettert man wieder hoch zum Start.
Genau.
Ja, das ist eigentlich umgekehrt, wie man das sonst so angeht. Ne?
Ja, das ist natürlich, gerade wenn man jetzt noch ein bisschen frisch dabei ist, ein bisschen spooky. Deswegen, es gibt mittlerweile auch Routen, da geht man runter in den Canyon rein und kann dann von unten raufgehen. Und da gibt es auch leichtere Touren. Und die stellen wir dann eben in der Ausgabe 3 da auch ausgiebig vor. Also das sind also einige, die sogar im 5. Grad stattfinden. Also die Schwierigkeitsskala beim Klettern geht ja, wenn man so will, von 1, aber das ist eigentlich Treppensteigen. Richtig, also Klettern fängt dann so ungefähr bei 3 grob an, kann man sagen, 3, 4. Ja, also es geht dann von 4 bis 6 ist es dann irgendwie so, dass man sagt, ja, damit, da kommt man eigentlich schnell rein und dann wird es ein bisschen schwerer, so mit 7, 8 und dann so 11, 12 ist dann das Ende, das dann nochmal wirklich den Profis vorbehalten, die nichts anderes machen als Klettern und eigentlich kein Beruf mehr nachgehen, weil sie eigentlich sonst mit dem Trainieren nicht hinterherkommen.
Ja, aber wer jetzt nach dem Gespräch da irgendwie ein bisschen ein Gusto gekriegt hat, also da lohnt es sich, in diese Kletterausgabe reinzugucken, weil man da einfach so ein bisschen einsteigerischere Tipps auch bekommt, ne, gerade in der Verdange. Schlucht.
Das ist nicht nur in der Bedonschlucht, wir haben auch sonst ein ziemlich breites Angebot. Wir stellen auch natürlich immer Ausrüstung vor, die man dafür braucht, sei es Zustiegsschuhe, also wenn man halt eine längere Strecke zum Fels hingeht. Die haben wir jetzt ja auch im Outdoor drin. Wir haben Helme, Seile ab und zu mal drin. Wir schreiben auch ein bisschen was zu Technik und zum Training, wie man sich also auch dann letztendlich rüstet, den Körper rüstet für den Einsatz am Fels. Und also eine ziemlich bunte Mischung. Also wenn man anfangen will mit dem Klettern, da lohnt es sich, da mal reinzugucken.
Ja. Jetzt sind wir aber vorhin abgebogen. Du wolltest gerade mir noch erklären, was dann das Bergsteigen wiederum...
Ja, Bergsteigen ist nicht wirklich Klettern. So Bergsteigen ist eigentlich eher Wandern, nicht? Also das ist... Bergwandern geht in Bergsteigen dann über, wenn ich halt ab und zu auch mal vielleicht die Hand an Fels anlege. Aber dazu muss ich jetzt nicht unbedingt einen Gurt anziehen und schon gar nicht irgendwelche speziellen Kletterschuhe tragen, sondern das mache ich ja ganz normal in meinen Wander- oder Bergschuhen. Genau. Also Bergsteigen, das geht ja bis hin zum Hochtourengehen dann. Mhm. Und Hochtouren gibt es natürlich auch von einfach bis schwer. Jeder normale Wanderer, der ein bisschen fit ist, kann eigentlich auch eine Hochtour gehen, wenn er eben um die Gefahren dort weiß. Meistens sind es ja Gletscherspalten oder
Altschneefelder, die können auch manchmal schon übel knifflig sein. Ne?
Richtig, also wer sich da nicht auskennt, der nimmt beim ersten Mal lieber einen Bergführer. Aber im Prinzip ist es Wandern mit vielleicht ab und zu mal mit Handanlegen an Fels. Aber da geht es dann eben auch, da kann es auch ins Klettern natürlich gehen. Mhm. Ja, es gibt Hochtouren, da gibt es dann Kletterstellen bis in 4., 5. Grad. Da sollte man dann auch so fit genug sein, dass man dafür keine Kletterschuhe braucht, die ja so ein bisschen sehr speziell sind, indem man eigentlich auch überhaupt nicht wandern kann, sondern dass man das eben dann mit Bergschuhen hingeht. Also da geht es dann auch wieder ein bisschen ins Klettern über. Das wird man dann wahrscheinlich auch eher da mit dem Seil dann machen und mit Gurt, weil es dann eben auch entsprechend steil wird. Aber an sich ist Bergsteigen kein Klettern, sondern Klettern ist, wie gesagt, der Sport, der in der Vertikalen stattfindet, mit Kletterschuhen. Das ist vielleicht, also Ausnahmen barfuß hatten wir ja vorhin gehabt, aber in der Regel trägt man Kletterschuhe dazu und die Dinger sind viel zu unbequem, als damit auch nur zum nächsten Parkplatz zu laufen von der Wand.
Ja, und dann gibt's für die Vollfreaks, für mich Vollfreaks teilweise, ja dann auch noch das Eisklettern. Ne? Also das finde ich ja total abgefahren, wenn man dann irgendeinen zugefrorenen Wasserfall hochklettert. Nochmal ganz andere spezielle Ausrüstung mit Eispickel und eben den speziellen Eisen, wo die Zacken wirklich nach vorne weggehen, damit man da tief in das Eis reintreten kann am Senkrechten. Also das, wenn ich mir das so angucke, ich glaube, ich würde zurückschrecken, das zu versuchen, aber ich finde das immer wieder faszinierend, wenn man das sieht. Ne? So kleines, buntes Männchen in einem großen, gefrorenen Wasserfall.
Also das ist tatsächlich auch mehr Klettern, als jetzt, sagen wir, dieses Bergsteigen oder Klettersteig gehen, weil es eben letztendlich, du bewegst dich auch nur an diesem natürlichen, an dieser natürlichen Vertikalen. In dem Fall ist es halt kein Stein, sondern wassergefrorenes hoch. Und nutzt in dem Fall nur deine Hände und Füße mit Verlängerung in dem Fall. Da hast du dann eben, wie du schon dachtest, die Steigeisen und zwei Eispickel in der Hand. Und dann hast du aber auch genauso wie beim Klettern einen Gurt an und ein Seil, das du hochziehst. Nur hast du keine Haken in der Wand, weil die kann man ins Wasser schlecht reindrehen im Sommer. Das heißt, die muss man mitnehmen.
Das ist ein guter Trick. Im Sommer mal überlegen, da geht's, da stecke ich ihn schon mal rein und dann lasse ich überfrieren.
Ja, da gibt's Eisschrauben, heißen die Dinger. Die kann man dann reindrehen und das Seil daran dann befestigen. Es ist ein sehr spezieller Sport, den wir sicherlich im Winter, werden wir sicherlich auch das ein oder andere Mal darüber im Heft haben, im Klettern. Das ist wirklich sehr interessant, zumal es da auch Mixed-Formen gibt. Das sind dann die sogenannten Mixed-Touren, die heißen dann tatsächlich so. Also da kann man dann, die beinhalten Felspassagen, aber auch Eispassagen. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen was für Fortgeschritten, aber es ist
muss man auch entsprechend spannend. Die volle Ausrüstung mitnehmen, dass man eben auch für die Eispassagen gerüstet ist. Ja. Also da muss man sich auf ein bisschen mehr Zeug, ein Gewicht im Rucksack einstellen, wenn man das machen möchte. Mhm.
Genau, ja. Und das ist natürlich, wann kann man das machen? Also jetzt, man braucht dafür wirklich kalte Winter, sehr kalte Winter, weil das ist ja wirklich, das sind ja Wasserfälle, die gefrieren und bevor das Wasser gefriert, also -2 Grad reichen ja nicht aus. Es muss schon ein bisschen kälter sein und dauerhaft kalt.
Aber das heißt, dann wir brauchen demnächst mal wieder richtig Niederschlag und richtig Kälte. Und das sind so zwei Dinge, wo es knifflig werden kann, wenn man sich so die Wetterprognosen anguckt. Aber gut, das am Rande.
Ja, genau. Das ist schon noch was sehr Spezielles.
Was anderes Spezielles, bin ich auch mal irgendwie der Berichterstattung durchgezippt, das ist dieses Speed Climbing. Also das ist, es war, glaube ich, auch olympische Disziplin. Mhm. Muss schon sagen, das ist schon sehr abgefahren. Das sieht ja aus, als würde jemand auf allen Vieren eine senkrechte Wand hochrennen. Kann das man gar nicht jetzt, anders sagen. Ja. Also das ist natürlich auch eine Spielart. Da wird man als Ansteiger natürlich erstmal gar nicht sich drauf einlassen können oder sagen können, das mache ich jetzt, das ist mein Ziel, da fängt man ganz anders an. Aber eben auch eine sehr spezielle Spielart des Kletterns.
Das ist also, das ist quasi eine Unterform des Wettkampfkletterns beziehungsweise Hallenkletterns. Speedklettern findet draußen in der Natur nicht statt. Ja. Das macht kein Mensch. Also klar, vielleicht ein paar Profis, die davon leben und dann eine neue Rekordzeit aufstellen wollen am Eiger oder sowas. Mhm. Natürlich, aber spielt eigentlich keine Rolle. Das ist eine Wettkampfsportart, wie gesagt, in der Halle. Hat ja mit Naturgenuss dann auch nichts mehr zu tun. Klettern findet in erster Linie draußen am Fels statt, in der Natur. Man geht zum Fels, man kann die Natur da genießen. Man ist ja unten am Sichern und nach zwischen den Routen kann man sich da auch schön hinsetzen und den Vöglein zuschauen und horchen. Also es ist wirklich sehr viel, es gibt da schon gewisse Überschneidungen, dann gerade wenn man sehr naturbegeisterter Wanderer ist, gibt es da schon Überschneidungen. Man hält sich halt mehr auf an einem Fleck und hat dann eben auch andere Möglichkeiten, die Natur dort etwas intensiver zu betrachten und zu genießen. Gerade wenn man oben auch auf dem Gipfel sitzt, gerade im Elbsandsteingebiet, auch in der Pfalz gibt es so schöne kleine Gipfelköpfe, auf denen man da ganz alleine sitzt und ziemlich abgeschottet ist, so vom Rest der Welt, so rein gefühlmäßig, wenn man nur die Baumkrone dann unter sich hat.
Ist ja auch eine andere Perspektive, als wenn man auf dem Wanderweg vielleicht mal irgendwo hochgeht. Ne? Also wenn man da auf so eine Felsnadel oder so einen Felsturm hochsteigt, da kommt man halt mit dem normalen Wanderweg nimmer hin. Aber das war auch das, was ich dich jetzt fragen wollte. Für dich ist Klettern schon Sport, den man draußen macht. Und Halle ist schön, vor allem zur Vorbereitung, zum Training, bei Sauwetter, im Winter, wenn man einfach nicht raus kann und vielleicht auch nicht die Möglichkeit hat, so nach Feierabend so weit zu fahren oder schafft man ja manchmal auch nicht, dann in ein interessantes Klettergebiet zu kommen, je nachdem, wo man wohnt. Da ist so eine Kletterhalle eine ganz gute Alternative, bevor man die kompletten Entzugserscheinungen wegen der Vertikalen bekommt, oder?
Das ist absolut richtig, ja, so wie du es gesagt hast. Also das dient vor allem der Vorbereitung. Heute fängt, glaube ich, niemand mehr an, direkt am Fels zu klettern, so wie es früher der Fall war, weil es gar keine Kletterhallen gab. Es ist auch viel sicherer, das alles in der Halle zu üben.
Und sozusagen unter Laborbedingungen.
Unter Laborbedingungen, und natürlich ist die Halle prima. Passieren. Ich gehe auch häufig in die Halle im Winter, einfach um die Form zu behalten. Es ist ja vor allem Sport, der sehr auf die Unterarme geht, wenn man es nicht gewohnt ist, weil man ja Griffe festhalten muss, was man sonst in der Regel ja nicht macht. Das Steigen ist man als Wanderer vielleicht noch gewohnt, gerade als Bergwanderer. Man macht ja auch sehr viel mit den Beinen. Man versucht sich ja in der Regel mit den Beinen nach oben zu drücken und mit den Händen nur festzuhalten, dass man dann nicht nach hinten wegkippt. Da spart man eine Menge Kraft, weil die Beine sind einfach leistungsfähiger, der größere Muskel als die Arme. Und von daher kann man also die Arme dort recht fit halten im Winter über und natürlich auch die Beweglichkeit klettern ist. Also ich glaube, man sollte nicht annehmen, dass man zum Klettern jetzt unbedingt viel Kraft braucht. Also niemand sollte sich abschrecken lassen davor, das mal auszuprobieren, nur weil er vielleicht meint, dass er nicht trainiert genug sei oder sowas. Ja. Es ist sehr viel Technik dabei und sehr viel Bewegungstalent und Körpergefühl. Mhm. Und wenn jemand ein gutes Körpergefühl hat, vielleicht auch ganz gut balancieren kann, daran kann man das zum Beispiel merken, auf einem Bein vielleicht irgendwie länger stehen kann. Und der hat gute Voraussetzungen, dann auch beim Klettern relativ schnell vorwärts zu kommen. Also ja, Kraft ist dann eher so eine Nebensache. Natürlich kann man Kraft nie genug haben.
Ja.
Und in dem neuen Heft zeigen wir auch, wie man noch mehr Kraft kriegen kann und wie man Kraft gut trainieren kann. Das ist natürlich klasse, wenn man die hat, aber viel wichtiger ist ein gutes Körpergefühl, eine gute Beweglichkeit, eine gute Technik, dass man die Füße richtig einsetzt. Wie gesagt, meistens mit den Beinen sich nach oben versucht zu drücken. Mhm. Und das kann man in der Halle wunderbar trainieren. Beim Bouldern wie auch beim Klettern, also wie beim Seilklettern.
Ja, und das große Ziel ist dann eben doch eher in der Natur zu klettern. Ich denke, das ist gerade bei Outdoor-Lesern und Outdoor-Podcast-Hörern ist das, glaube ich, dann auch eher das Ziel, aus der Halle raus und in die Natur und möglichst intensives Naturerlebnis haben. Da fällt mir ein, du hast ja vorhin schon gesagt, die Sächsische Schweiz ist auch ein sehr schönes Gebiet. Und da gibt es ja so richtig, wenn ich das richtig weiß, auch diese Besonderheit, dass man da auch legal draußen beim Klettern übernachten darf, in diesen sogenannten Bofen, da sind so Felsüberhänge, wo jeder sagt, puh, einfach irgendwo übernachten, da ist man doch mit einem Fuß oft so ein bisschen in der Illegalität, aber in der Sächsischen Schweiz, wie kam das dahin, dass man das da darf?
Klettern hat ja eine sehr lange Tradition. Also die Sächsische Schweiz gilt auch als eine der Wiegen des Freikletterns, also dort früher ist man Felsen gerne mit technischen Hilfsmitteln hochgestiegen. Man hat Stahlhaken in die Wand getrümmert und hat ein Seil dran befestigt, eine kleine Schlinge, und hat sich dann daran hochgezogen mit der Hand und hat also nicht die Hand an den Fels angelegt, sondern in das geschlagene Eisen. Das ist dieses technische Klettern. Das ist in der Sächsischen Schweiz sehr früh verpönt gewesen. Man hat dort angefangen, eben das zu machen, was man heute ja gemeinhin als Klettern bezeichnet, nämlich nur am Fels hochzuklettern. Und das, wie gesagt, haben sehr viele Menschen dort getan. Auch zu DDR-Zeiten waren das eine willkommene Flucht aus dem Alltag, sich dort kletternd emporzubewegen und die Natur da in Ruhe und Abgeschiedenheit zu erleben. Und ist wirklich auch viel mehr verwurzelt in der gesamten Gesellschaft dort vor Ort als in westdeutschen Gebieten. Man konnte denen, ich weiß nicht, wie es da dazu genau kam, dass sie das durchgekriegt haben, dass man dort weit übernachten darf, weil viele hatten eine weitere Anreise und hatten dann keine Lust, wenn sie Samstag klettern gehen wollten, dann abends wieder nach Hause zu fahren und dann Sonntag wieder hinzufahren. Also haben sie sich überlegt, da können wir doch gleich hier im Wald schlafen. Und das wurde ja dann irgendwann auch Nationalpark und streng geschützt. Und in der Nationalparkzone...
Eben, dann ist es ja eigentlich noch kritischer, ne?
Ja, es ist noch kritischer, genau. Naturschutzgebiet ist es
Leute, die da schlafen, ne?
Ja, und man hat auf jeden Fall das durchboxen können, dass es eben zumindest für Kletterer, und das ist tatsächlich eine Regelung, die so auch niedergeschrieben steht, also als in Verbindung mit dem Ausüben des Klettersports darf man dort übernachten. Also wenn ein Ranger kommt und er ist besonders streng dann und er sieht da keine Kletterausrüstung liegen, dann wird er sagen, ihr dürft hier gar nicht übernachten, ihr habt nicht geklettert. Also das kommt ursprünglich aus dem Kletterbereich, und es sollte auch den Kletterern vorbehalten sein, dort zu pufen. So ist die offizielle Sprachregelung da. Und das darf man dort, und das machen auch sehr viele, und es machen auch nicht nur Kletterer, das ist ja auch vollkommen legitim, wenn man sich richtig verhält. Das ist eine super Sache. Das kann man natürlich auch woanders machen, aber wie du schon sagst, das ist dann wieder so eine rechtliche Grauzone. Muss man
also
halt
wenn
aufpassen.
Man das legal ausprobieren will, dann doch lieber in die Sächsische Schweiz, als sich in der Pfalz unter irgendeinen Felsvorsprung zu legen, wo einfach die Naturgegebenheiten das auch hergeben würden, aber wenn da einer kommt und das machen zu viele Leute und es wird sogar noch Müll hinterlassen und nicht mitgenommen, dann wird es da eben noch strenger sein. Ne? Da muss man ganz klar sagen, ist auch mal wieder ein Appell, Leute, passt auf die Natur auf, ihr geht ja raus, um die zu genießen, also schaut, dass ihr erhalten bleibt, eben nichts liegen lassen, keinen Dreck hinterlassen, keine Feuerchen entzünden. Jetzt haben wir ja gerade auch wieder Waldbrandgefahr, das ist kurz davor, weil es zu trocken ist, einfach ein bisschen sensibel mit der Natur umgehen.
Also gerade Feuer ist ein großes Problem.
Möchte ich an der Stelle nochmal aufrufen.
Ja, das stimmt. Also gerade Feuer ist auch ein großes Problem in der Sächsischen Schweiz. Also nicht nur wegen Waldbrandgefahr, es verschreckt auch viele Wildtiere und viele Vögel. Das wird auch dort streng geahndet, mittlerweile auch mit Drohnen. Also man sollte sich ja wirklich an die Regeln halten, auch aus eigenem Interesse.
Gut, ja. Ich meine, wenn man die Natur genießt oder Naturfreund ist, sollte sich das eigentlich von selbst verstehen. Tut's aber leider oft nicht. Das ist das Problem. Und bevor man sich diese Chance verbaut, die in der sächsischen Schweiz ja sehr schön ist, dass man das eben darf, na, also einfach pfleglich damit umgehen. Was macht für dich denn so die Faszination vom Klettern aus? Kannst du das sagen? Warum klettern und nicht wandern? Ist es einfach die andere Perspektive oder ist es mehr der Sport? Oder?
Ja, es ist, glaube ich, die Vielfältigkeit. Es ist ein wunderschöner Sport, weil man den gesamten Körper braucht. Man braucht nicht nur irgendwie Ausdauer wie beim Joggen oder Radfahren. Man braucht nicht nur Kraft. Man braucht eigentlich von allem etwas, wie gesagt. Man braucht Beweglichkeit, man braucht auch Kraftschnelligkeit, also die Schnellkraft, um vielleicht mal irgendeinen Griff schnell anzuschnappen, den man vielleicht sonst nicht erreichen würde. Und es ist natürlich auch nur ein bisschen Kopfsache, dass einfach diese, also mich reizt zum Beispiel die Höhe sehr. Ich finde das wunderschön, wenn ich merke, da geht es jetzt 30 Meter plötzlich runter unter mir oder noch schöner 300 Meter. Das ist dann, man ist ja sicher, ja, aber es fühlt sich trotzdem ein bisschen spooky an und das kann man auch mögen.
Herr Knieker schätzt den Nervenkitzel.
Ja, es ist ja nur, das ist ja nicht wirklich ein Nervenkitzel, weil man ja eigentlich sicher ist, gell? Aber es ist einfach ein schönes Gefühl. Die Aussicht ist einfach fantastisch. Man ist auch so komplett isoliert und fokussiert und man hat einfach einen sehr schönen Sport mit sehr schönen Bewegungen. Es ist, wenn man eine Weile klettert, wird man das schnell merken, dass man wirklich auch sehr schöne Bewegungen machen kann, die sich einfach auch gut anfühlen und von denen man vielleicht vorher nie gedacht hat, dass man sie jemals hinkriegen würde. So.
Eine gewisse Ästhetik.
Ja, spielt bei dir eine Rolle. Genau, wobei man sich ja selbst da nicht sieht, aber ich glaube, das sieht wahrscheinlich auch nicht schlecht aus. Beim Bouldern ist es auch sehr ausgeprägt, dieser Aspekt. Macht schon irgendwie den großen Reiz aus. Der Sport an sich, weil er wunderschöne Bewegungen beinhaltet und sehr vielfältig ist. Kraft, Ausdauer, man braucht einfach alles. Und dann eben noch so ein bisschen der Nervenkitzel und dann hat man eben dann noch auch so ein bisschen strategisch. Man muss ja auch gucken, wo klettere ich lang. Es ist ja nicht so, dass man wie beim Klettersteig ein Kabel hat, das einem die genaue Linie vorzeigt, sondern man muss schon auch gucken, wo könnte jetzt der nächste Griff sein?
Die Wand ein bisschen lesen auch.
Die Wand lesen zu können, genau, und ein bisschen zu schauen, wo gehe ich jetzt lang? Ja, auch wenn ich vorhin sagte, dass man mit Technik viel machen kann, Kraft braucht man schon auch ein bisschen und zumindest Ausdauer und das endet dann ja irgendwann und wenn man dann lang genug irgendwo geklettert ist oder lang genug verharrt hat, wenn man nicht genau weiß, wo es lang geht, dann kann es sein, dass man da eben dann doch nicht runterkommt und man dann ins Seil plumpst. Das will man ja vermeiden und da eben dann auch immer schnell den richtigen Weg zu finden. Manchmal helfen ja auch irgendwelche Spuren der Vorgänger. Also du hast ja das Magnesium schon angesprochen. Das findet sich ja manchmal in der Wand und dann weiß man, okay, da ist ein weißer Fleck, da könnte jetzt der Griff sein. Ist natürlich nicht so schön, weil es natürlich netter ist, wenn man das auch ohne den weißen Fleck erkennen würde. Und manchmal sind es auch keine guten Hinweise, sondern hat nur jemand hingegriffen, der dachte, dass da was ist und da ist dann gar nichts.
Ja. Das ist natürlich Irrlicht.
Auch da ist das Elbsandstein natürlich wieder eine schöne Sache, weil da ist es wirklich untersagt, Chalk zu nehmen. Und da wird auch streng geahndet.
Okay. Ja. Darf ich nicht keine Hilfsmittel, aber Chalk.
Nein.
Das darf also man gar nichts.
Ja, genau. Und da gibt es natürlich auch nur sehr wenige Haken, die ja auch so ein bisschen die Linie vorgeben, also den Weg vorgeben. Das heißt, da muss man schon genau den Fels lesen können. Das macht schon auch sehr viel Spaß.
Ja, das
zumal Orientierungskünste am Boden in der sächsischen Schweiz auch erforderlich sind. Also man hat jetzt nicht immer unbedingt, also es gibt ein Gebiet, das heißt Bielertal, das ist sehr schön zum Wandern. Da führt der Forststeich durch. Also auch ein das ist, glaube ich, 6-Tage-Trek, den habe ich mal gemacht.
Warst du ja auch schon unterwegs,
ne? War ich unterwegs schon, genau, wo man eben mit Freiübernachtungsstellen, mit offiziellen übernachten darf. Sehr schöne Trekkingtour, geht durchs Bielertal zum Teil auch durch. Und da stehen sehr, sehr viele Türmchen auf engem Raum, dicht im Wald. Und dann genau zu wissen, an welchem Turm man steht. Die sind ja nicht alle irgendwie groß nummeriert und da steht auch keine Bezeichnung dran. Da braucht man schon eine sehr genaue Karte. GPS hilft da auch nur bedingt, um dann zu erkennen, unter welchem Fels man dann wirklich steht und ob man da auch wirklich dann in die richtige Tour einsteigt. Das ist nicht so einfach.
Boris, jetzt hast du richtig Lust drauf gemacht, in die sächsische Schweiz zu gehen. Kann man das sagen, dass so wie für Gunnar Fontainebleau ein Traumziel ist, dass es für dich die sächsische Schweiz ist zum Klettern?
Ja, absolut, ja.
Ja.
Sie ist natürlich also ein bisschen weiter weg.
Lieblingsspot irgendwo.
Ja, der Lieblingsspot ist schon die Sächsische Schweiz, wobei es hier noch die Pfalz gibt. Auch ein sehr schönes Klettergebiet.
Ja, nicht gar so weit, ne?
Nicht gar so weit, nein. Also gerade vom Stuttgarter Raum aus ist man ja relativ zügig dort. Und es ist auch wirklich sehr schön. Aber wie gesagt, es gibt in Deutschland, wirklich deutschlandweit richtig schöne Mittelgebirge. Also man muss nicht unbedingt immer weit fahren, gerade wenn man mal anfangen möchte. Wie gesagt, erstmal in die Halle und dann hat man ganz sicher auch ein Mittelgebirge zumindest mal in erreichbarer Nähe. Das ist so, dass es sich fürs Wochenende auch lohnt.
Jetzt haben wir vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten, was für Ausrüstung man braucht für die verschiedenen Spielarten. Aber vielleicht können wir das nochmal ganz kurz, also damit alle die Orientierung haben, so auch ich. Fürs Bouldern reicht so eine Bouldermatte, wenn ich es nicht in der Halle mache. Sonst brauche ich nichts Spezielles. Schuhe noch, Kletterschuhe, außer ich will passioniert barfuß klettern.
Kletterschuhe sind wirklich das Wichtigste. Das brauche ich,
das brauche ich fürs Sportklettern und fürs Bouldern gleichermaßen. Genau. Und da gibt es auch keinen Unterschied.
Nein.
Da gibt es keine speziellen Boulderschuhe oder sowas, sondern.
Naja, aber es gibt natürlich, so wie bei Wanderschuhen auch, da gibt es ja auch steifere und flexiblere Modelle. Das gibt es beim Klettern natürlich auch. Es gibt welche, die sind ein bisschen bequemer. Es gibt welche, die sind ein bisschen sportlicher und dann meistens auch etwas unbequemer. Aber ansonsten ist es, wenn man sich ein Modell kauft, was einem gut passt, auch da ist die Passform super wichtig, kann man damit sowohl in der Halle bouldern, als auch klettern, als auch draußen klettern. Das funktioniert wunderbar.
Also
das
ein paar Kletterschuhe
ist super und das reicht am Anfang auch. Alles andere kann man sich in der Halle leihen.
Ja.
Wenn man dann merkt, das liegt einem, dann braucht man natürlich noch einen Klettergurt und
ein Helm, wenn man draußen klettert.
Ein Helm kann ich nur empfehlen. Es setzt sich auch zum Glück mehr und mehr durch. Helme sind heutzutage wirklich, das zeigt auch der kleine Test, den wir in der Ausgabe 4 gemacht haben. Da stellen wir 10 aktuelle Helme vor. Die Dinger sind heute wirklich sehr leicht, sehr gut belüftet und wirklich alles andere als unbequem. Also teilweise merkt man gar nicht, dass man so ein Ding auf dem Kopf hat. Die leichtesten Modelle wiegen 180 Gramm. Da gibt es manche Mützen, die sind schwerer. Und man hat auch noch einen Sommer, einen super UV-Schutz, das kommt auch noch dazu. Ja, also in der Halle, wie gesagt, ist das Quatsch, aber draußen am Fels kann man es nur empfehlen. Und dann war es das eigentlich. Also Gurt, Seil und damit kommt man schon mal recht weit. Man braucht natürlich so ein paar Expressschlingen, heißen die in die Klamotten, da braucht man nichts Spezielles.
Kann ich Wanderklamotten nehmen, die halt schön beweglich sind, ne?
Klar,
also jetzt
natürlich.
Nicht die steife Wanderhose, sondern eine möglichst stretchige, mit der ich mich einfach gut bewegen kann. Ein Shirt, das geschmeidig rutscht, eine Jacke, die einfach auftaucht. Also ich könnte in meinen bequemen, geschmeidigen Wanderklamotten könnte ich dann.
Du kannst auch in deinen Joggingklamotten hochklettern, das ist eigentlich vollkommen egal. Also das ist
ja klar. Ja, aber es ist ja schon mal gut zu wissen, dass man jetzt nicht eine spezielle Hose braucht, weil sonst geht's irgendwie nicht. Ne?
Das ist nicht der Fall.
Okay. Ich hätte jetzt noch eine Frage, die mich besonders interessieren würde, weil ich bin ja auch schon über 50. Gibt es irgendein Alter, wann man anfangen kann, also nach unten hin, und wann man besser wieder aufhören sollte, weil man zu alt, zu unbeweglich ist? Hast du da irgendwie eine Hausnummer?
Mir gibt es überhaupt keine Grenzen, weder nach unten, also nach unten natürlich schon, aber also mit 2 wird es vielleicht schwierig, aber es gibt
aber
ja sehr viele.
Aber gerne schon als Kind anfangen?
Ja, natürlich, als Kind natürlich.
Kraxelt man ja eh, ne?
Das also macht man ja automatisch.
Das ist am einfachsten.
Na klar. Also
man klettert ja eh auf jeden Baum als Kind und wenn man dann sagt,
richtig.
Okay, ich bleib dabei, obwohl ich älter werde, macht dann aber Klettern, weil es sonst albern ist, irgendwie auf den Baum zu steigen oder so, das ist ja eigentlich vielleicht ein ganz guter Einstieg, oder?
Ja, natürlich. Und Bewegungsgefühl, wie gesagt, das ist super wichtig. Bewegungsgefühl, Körpergefühl, Gleichgewichtssinn zu entwickeln, ist es perfekt, wenn man halt sehr, sehr früh anfängt als Kind.
Ja.
Und das kann natürlich auch gerne Baumklettern sein. Und gut, es steht ja mittlerweile auch auf vielen Spielplätzen etc. Spielen ja auch schon so kleinere, gibt es ein paar Plastikgriffe, die an irgendeine Holzwand geschraubt werden. Da kann man ja auch schon viel machen, ne, als Kind.
Ja.
Also da zu früh anfangen kann man, glaube ich, gar nicht. Und zu alt geht eigentlich auch nicht. Ich habe einen Menschen kennenlernen dürfen in der Kletterhalle. Der hat mit 65 angefangen zu klettern, hat vorher überhaupt keinen Bergsport gemacht.
Und da besteht Hoffnung für mich, dann könnte ich das doch noch anfangen.
Ja. Und der war nach wenigen Jahren, ist er so schwer geklettert wie ich. Und ich kletter seit 35 Jahren. Gut, ich bin jetzt niemand, der jetzt irgendwie wahnsinnig trainieren will und wahnsinnig schwer klettern muss. Aber das war erstaunlich, was der da für eine Lernkurve an den Tag gelegt hat und wie unglaublich gut er geklettert ist, obwohl er so spät angefangen hat mit dem Sport. Und ich habe im Elbsandstein vor 2 Jahren den Giesbert Ludewig getroffen. Das ist ein sehr alter Kletterer, das kann man durchaus sagen, und dass es despektierlich wirkt. Er ist 95 und klettert auch schon sehr lange. Und der ist da zwar nicht mehr im Vorstieg unterwegs gewesen, was in der Sächsischen Schweiz auch ein bisschen, ja, jetzt nicht ganz so einfach ist, weil es da eben recht schlecht gesichert ist. Der ist er ist nachgestiegen, das Seil kam also von oben, er konnte nicht weit runterfallen, aber er ist da immerhin eine 6 geklettert. Also wirklich ein Schwierigkeitsgrad, der jetzt nicht so einfach ist. Und das mit 95. Also der hatte Schwierigkeiten, zum Fels zu kommen, er ist dann mit Trekkingstöcken hingegangen und es war ein etwas wackeliger Forstweg, aber an der Wand hat er sich super bewegt, also sah toll aus. Also wenn ich das mit 95 auch noch kann, bin ich wirklich froh.
Ja, ich glaube, da sind einige wahrscheinlich dann auch blass geworden, wenn sie gesehen haben, er ist nicht so gut zu Fuß mit Trekkingstöcken hin und dann klettert er den mal kurz davon. Also ich glaube, das ist für Leute natürlich auch ein Ansporn, sagen wir es mal so.
Er ist eine Tour geklettert, die er vor roundabout 60 Jahren eingebohrt hat, also erst begangen hat. Das ist natürlich auch schön.
Sehr cool. Das macht einem doch Hoffnung. Also, wir hören, man kann eigentlich jederzeit anfangen, in jedem Alter, muss sich nicht abschrecken lassen. Und wenn wir es jetzt geschafft haben, dass die Leute wirklich richtig Lust drauf gekriegt haben, klar, könnten sie mal in Klettern reingucken, das lohnt sich. In Outdoor gibt es auch wieder mal Klettersteige, immer wieder mal, gibt es auch Tipps dazu. Aber wenn man so richtig ans Sportklettern und den echten Klettersport möchte, gerne mal in Klettern reingucken. Aber hast du 3 griffige Tipps, wie jeder den Einstieg ins Klettern wagen kann?
Also das erste ist erstmal der Vorsatz, überhaupt damit anzufangen und in die Halle zu gehen, in die nächste am besten. Okay. Und dort einfach mal sich ein paar Schuhe auszuleihen. Und wenn man halt keinen Partner hat, der, vielleicht kennt man ja jemanden, der das schon länger macht, das wäre natürlich die Ideallösung, dann kann man von dem sich ein bisschen beraten lassen und mit dem zusammen auch das Seilklettern mal anfangen und wird dann alles erklärt bekommen. Aber wenn man alleine ist, einfach mal in die Kletterhalle gehen und dort mit dem Bouldern anfangen. Also das ist nicht, das ist eigentlich selbsterklärend. Da kann man sich die Schuhe leihen, dann hat man den Boulderbereich mit der weichen Matte unten und dort einfach mal an den Griffen so ein bisschen rumprobieren. Das ist meist ja nach Farben sortiert, da gibt es dann die blaue Route, die grüne Route und die gelbe Route und so weiter. Und da gibt es dann oft auch Tafeln, das ist ja nicht genormt, jede Halle macht da ja ihr eigenes Ding. Und da kann man dann sehen, wie schwer man gerade gebouldert ist. Und das ist eigentlich so der Einstieg. Und wenn man dann merkt, oh, das macht ja richtig Spaß, ich hätte auch mal Lust, ein bisschen höher zu gehen, also richtig klettern, nicht nur bouldern, dann braucht man natürlich einen Partner, mit dem man das zusammen macht, weil einer muss ja das Seil halten und sichern und der andere muss vorsteigen. Und dazu braucht man dann auch ein bisschen Expertise. Und dann wäre der nächste Schritt also sagen, okay, ich buche einen Kurs. Und auch das bieten die Hallen heute alle an. Man kann also in die Halle gehen und sagen, guten Tag, wann habt ihr denn euren nächsten Vorstiegskurs oder Kletterkurs? Und dann werden die einem das ja schon sagen. Also es macht jede Halle mittlerweile. Und das ist dann der Einstieg. Und wenn man das dann gemacht hat, wird man dann irgendwann auch selbstständig dann die Gerätschaften, das lernt man da ja dann bedienen können und weiß um die Fallstricke und um das, wie es halt besser nach oben geht.
Und im besten Fall findet man in dem Kurs dann auch den künftigen Kletterpartner, die künftige Kletterpartnerin. Und dann ist man ja eh schon da. Also
Ja, das ganz ist, analog gibt es da auch schwarze Bretter, da kann man dann auch drauf schauen. Da gibt es viele, die noch einen Kletterpartner suchen oder eine Kletterpartnerin suchen. Manchmal nur für den Urlaub, manchmal aber auch für die Halle. Und gut, in online diversen Foren gibt es das sicherlich auch.
Dann haben wir aber schon 3 wunderbare Steps beieinander. Erstmal die Entscheidung, den Entschluss fassen, ich möchte das. Dann gehe ich in die Halle, boulder eine Runde, um zu merken, liegt mir das überhaupt? Dann buche ich einen Kurs und dann bin ich schon da. Und dann kann man auch irgendwann schön draußen die Natur erleben und die aus der vertikalen oder von einer hohen Warte, wo man einfach als Wanderer doch nicht hinkommt.
Richtig. Und es gibt auch Kurse, die dann nochmal den Schritt an den Naturfels dann noch ein bisschen sicherer gestalten wollen. Okay. Natürlich ist alles, das ist die gleiche Technik, man hat das gleiche Seil dabei, aber man muss noch ein paar Dinge beachten, die man in der Halle nicht braucht. Und das vermitteln dann solche Kurse dann auch nochmal. Auch sowas kann man buchen, je nachdem, wo man wohnt. Einfach mal schauen, der Alpenverein ist meist nicht weit mit seiner Filiale, mit seiner Sektion und dann mal anfragen. Die wissen weiter.
Ja, Boris, vielen Dank. Das war jetzt ein schneller Ritt durch alle Spielarten des Kletterns, des Boulderns, des Bergsteigens sogar, haben wir kurz gestriffen, sogar so Spezialsachen wie Eisklettern. Also ich denke, das war jetzt mal so ein richtig schöner Rundumblick auf das ganze Thema. Hat mich sehr gefreut, dass du das mal so erläutert hast. Und auch, man merkt dir an, dass du begeistert bist für diesen Sport, also dass du Spaß dran hast. Vielen Dank, Boris.
Gerne.
Und wenn euch der Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr ihn auch gerne gleich hier abonnieren oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com. Außerdem findet ihr uns und aber auch Klettern nach wie vor gedruckt am Kiosk oder es kommt per Abo in euren Briefkasten. Und ganz klar auch auf Facebook und Instagram werdet ihr informiert über alles, was Wandern, Klettern, Bouldern, das ganze Leben draußen so richtig schön macht. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.